herzlich willkommen bei Mut zur Ehrlichkeit, dem Podcast für praktische Philosophie, positive Psychologie, radikale Kritik und authentische Tiefe. Mein Name ist Vincent Bergmann und in dieser allerersten Folge werde ich erst einmal ins Thema einführen. Dazu habe ich mir tatkräftige Unterstützung von meinem guten Freund Anton geholt, der uns auch in den nächsten drei Folgen noch begleiten wird. Dabei darf ich auf der Couch sitzen, auf welcher zukünftig Gäste erscheinen und Anton das Fragen überlassen. Wir werden besprechen, wer ich eigentlich bin, warum es schon wieder einen neuen Podcast gibt, was mich dazu bewegte und was es mit dem Thema Ehrlichkeit auf sich hat. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auf die gemeinsame Reise.
Gut, beginnen wir mit der ersten Frage. Du hast es ja schon angedeutet. Wer bist du denn eigentlich und warum machst du einen Podcast?
Meine Geschichte, kurz zusammengefasst. Nach der Schule habe ich eine Zeit lang als freier Künstler und Kampfsporttrainer gearbeitet und währenddessen Philosophie und Psychologie studiert. Heute schreibe ich ein Buch über die sogenannte Revolution der Gedanken. Dazu kommt in einer späteren Folge noch mehr. Und in meiner Coaching-Praxis begleite ich Menschen in ein selbstbestimmtes Leben. Da mein Buch noch seine Zeit braucht, um fertig zu reifen und geschrieben zu werden und ich im Coaching immer nur mit einzelnen Teilnehmern arbeiten kann, habe ich mich dazu entschlossen, diesen Podcast zu starten, um mehr Menschen zu erreichen. Mit meiner Mission, meinen Ideen, aber auch dem Austausch der Ideen, offenen Gesprächen und Diskussionen darüber. Mut zur Ehrlichkeit soll eine Einladung sein für Menschen, die zuhören, ebenso wie für Gäste, die in kommenden Episoden auftauchen werden, Ehrlichkeit zu üben. Das heißt in erster Linie Selbstehrlichkeit, Ehrlichkeit damit, wie es uns geht, was wir fühlen, was wir wollen, was wir denken und tun und warum eigentlich. Dabei soll keine Situation eines heißen Stuhls entstehen, wo Leute gegrillt werden oder vor der Öffentlichkeit bloßgestellt, sondern vielmehr der Raum, offen und ehrlich und ernsthaft über uns selbst, einander und die Welt nachzudenken. Jetzt fragst du dich vielleicht, wo bleibt der Spaß? Und wie auch im Klappentext beschrieben, wollen wir hier weder den Humor verlieren noch die Schönheit vergessen, die das Leben in all seinen Facetten in sich trägt. Aber meine Idee dazu ist, der Ernst des Lebens ist nicht bitter oder trocken, sondern heißt uns tanzen und lachen. Auf der anderen Seite halte ich wenig von Spaß zur reinen Ablenkung und Verdrängung oder Unterhaltung in Anführungszeichen, sondern für mich liegt gerade die Schönheit und die Freude und auch das Ausgelassene, vielleicht auch der Rausch, im Ernst des Lebens, indem wir ernst nehmen, hier zu sein, im Moment anzukommen, zu genießen, am Leben zu sein, zu atmen, in den Austausch zu gehen mit anderen Menschen. Und gleichwohl auch all die Schattenseiten zu sehen und daran nicht zu verzweifeln, sondern das als Teil des Ganzen zu verstehen und sich gleichwohl in der Ehrlichkeit der Gefühle dazu und der Ernsthaftigkeit, sie ernst zu nehmen, dem auch anzunehmen. Und das wird auch einen Teil dieses Podcasts ausmachen, dass wir uns den existenziellen Fragen im Individuellen ebenso wie den globalen Problemen, Herausforderungen stellen und darüber ins Gespräch kommen.
Du hast erwähnt, dass du Philosophie studiert hast und Psychologie und stellt sich die Frage, ob dein Interesse akademisch ist, aber es klingt ja eher, also es liege dir auch sehr persönlich einfach nahe, das Thema. Wie ist da überhaupt zu kommen, dass du jetzt diesen Podcast machst und dass du das Buch schreibst?
Da triffst du einen sehr guten Punkt, denn tatsächlich sehe ich all meine Arbeit im Dienste dessen, was ich für mich als Berufung gefunden habe, nämlich die Mission der bereits erwähnten Revolution der Gedanken durch die Befreiung des Menschen, Frieden auf Erden zu fördern und zu unterstützen, soweit ich kann und soweit es denn gelingt. Und das ist das Ergebnis der letzten mindestens mal 10 Jahre, vielleicht auch der 20 davor meines Lebens. Über meine Schulzeit hinweg habe ich mich ganz der Kunst verschrieben und lange auch die Vision verfolgt, erst Comiczeichner zu werden oder bildender Künstler und dann später Regisseur, bis mir aufgefallen ist, dass ich in den Filmen und auch in den Kunstwerken eigentlich neben dem Ästhetischen immer etwas ausdrücken und mitteilen und mitgeben wollte, also etwas über die Kunst transportieren, erreichen, inspirieren. Und als ich dann mehr oder weniger durch Zufall nebenbei im Philosophie- und Psychologiestudium gelandet bin, ist mir aufgefallen, dass es auch den direkten Weg gibt, der für mich gerade in der Kombination dieser beiden Fächer liegt, die sich, wie ich finde, sowohl für die Persönlichkeitsentwicklung, das ist der Teil meiner Arbeit im Coaching, als auch für gesamtgesellschaftliche Themen, die ich hier im Podcast anregen möchte, die auch im Buch niedergeschrieben werden, eine sehr fruchtbare Kombination ergibt. In die Tiefe der Psychologie zu gehen und mit philosophischer Schärfe die Dinge zu Ende zu denken und die Begriffe zu klären. Hinzu kam dann meine ganz persönliche Leidensgeschichte, die mich die letzten 10 Jahre begleitet hat, durch dunkle Zeiten, Unsicherheit, Angst und Schmerzen, ohne hier zu persönlich werden zu wollen. Das hat auf jeden Fall Tiefen in mir geschaffen, deren Weg daraus eine Auseinandersetzung erzwungen hat. Mit mir selbst, meinen Gedanken, Gefühlen und Schatten. Währenddessen ich in der Philosophie mich existenziellen Fragen stellen durfte, auch wenn die im Studium weniger Raum haben, aber zumindest das Handwerk konnte ich mitnehmen und auf mein persönliches Leben anwenden. Gleichzeitig im Psychologiestudium ein besseres Verständnis unseres Geistes, wenn auch da weniger als tatsächlich in der Erfahrung verschiedener Therapiemethoden, gerade der Tiefenpsychologie, die mich sehr viel Ehrlichkeit gelehrt hat.
Kannst du nochmal auf den Zusammenhang zwischen Philosophie und Psychologie eingehen?
Sehr gerne. Womit ich heute hauptsächlich arbeite, ist die zentrale Rolle der philosophischen, insbesondere der moralischen Ehrlichkeit für die psychologische Ehrlichkeit in der Selbstarbeit, in der Frage danach, wie ehrlich wir mit uns selbst sind. Was genau ich darunter verstehe, wird in dieser und auch in der dritten Folge noch einmal eingehend erläutert. Mein Weg dahin wiederum war sicherlich durch ein Hin und Her und eine gegenseitige Befeuerung und Befruchtung der psychologischen und philosophischen Seite bedingt. Dadurch, dass ich in der Selbstarbeit immer weiter in die Tiefe meiner Seele vorgedrungen bin, konnte ich mir erlauben, auch auf dieser Ebene mich den philosophischen Fragen zu stellen, statt da oberflächlich zu bleiben oder gar nicht zu wissen, welche unbewussten Kräfte mich davon abhalten, bestimmte Dinge einzusehen oder überhaupt mich zu trauen, sie zu fragen und in Frage zu stellen.
Okay, aber wie soll ich mir das denn vorstellen, dass mir die persönliche und die philosophische Ehrlichkeit helfen, beziehungsweise wie hängt das beides zusammen?
Unter philosophischer Ehrlichkeit verstehe ich die Ehrlichkeit gegenüber den Begriffen, die wir verwenden und ob wir eigentlich verstehen, was wir meinen, wenn wir etwas sagen und was dahinter liegt, wenn wir etwas meinen und wie das begründet ist und so weiter und so fort. Da merkt man schon wieder, dass die Grenzen auch fließend sind. Aber im Sinne der Philosophie, also der Beschäftigung, im modernen Verständnis mit Begriffen, in einem weiteren mit den großen Fragen, liegt für mich der Kern in der Ethik, also der Moralphilosophie. Damit habe ich vor circa 8 Jahren angefangen, mich eingehend zu beschäftigen und bin zu dem Ergebnis gekommen, was wir in Folge 3 nochmal ausführlich besprechen werden. Aber hier sei es schon mal angedeutet, dass es keine absoluten Werte oder allgemeingültigen Regeln gibt, wie klassischerweise die Moral verstanden wird, ob in Religionen oder modernen Konzeptionen. Was bedeutet, wir müssen und sollen nichts, sondern dürfen alles. Und auch dürfen nicht, weil uns das jemand erlaubt, sondern einfach, weil da nichts ist. Das hat eine entscheidende Konsequenz, nämlich nichts ist gerechtfertigt oder legitimiert oder legitimierbar im moralischen Sinne. Das wiederum ist das beste und einzige Mittel gegen Rationalisierung. Das wiederum wird unser Thema in der zweiten Folge sein. Rationalisieren bedeutet das nachträgliche Finden bzw. Erfinden von Gründen für unser Handeln oder auch unser Denken und sogar Wollen und bildet das Gegenstück zur Rationalität, wo unser Denken, Fühlen und Handeln guten Gründen folgt, die wir in uns finden. Hier ist es andersrum. Wir erfinden Gründe, um das letztendlich immer vor uns. Das muss keine moralische Dimension sein. Das kann auch in unserer Beziehung zu uns selbst und unserem Leben und Selbstbild geschehen, rechtfertigen. Also der Zusammenhang zwischen Rationalisierung und Rechtfertigung ist groß, wenn nicht gar zwingend. Und diese philosophische bzw. moralische Ehrlichkeit hat mir zumindest persönlich große Dienste geleistet. Das ist auch in meiner Coaching-Praxis, wo ich mit meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen in der Regel drei Schritte durchlaufe: Befreiung, Tiefe und Umsetzung, die aufeinander aufbauen. Die Umsetzung ist relativ selbsterklärend. Die Tiefe ist die Frage, wer bin ich und was will ich wirklich? Aber der erste Punkt ist unumgänglich, nämlich die Befreiung. Und die beginnt genau mit dieser Befreiung von ich muss und soll nichts. Und wenn wir ehrlich in unsere Tiefe schauen, finden wir da sehr viel müssen und sollen, das uns aufgeprägt wurde. Und das ist gar nicht so leicht, das erstmal zu finden, zu erkennen und sich dann davon zu lösen, das loszulassen, weil es natürlich auch einen sichernden Rahmen gibt. Und so ist es auch mit Moralvorstellungen im Allgemeinen. Aber dazu, wie gesagt, in einer späteren Folge mehr. Die moralische Befreiung war für mich ein Riesenschritt und die Voraussetzung für jede weitere psychologische Befreiung und meine Entwicklung in ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben. Zurück also zu deiner Frage, wie genau man sich das vorstellen kann und wie das funktioniert. Wenn ich mit der Ehrlichkeit, dass sich nichts rechtfertigen lässt, mich frage, wer ich bin, was ich will, was in mir vor sich geht und warum ich denke und handle, wie ich es tue, dann laufe ich erstens nicht Gefahr, irgendetwas zu glauben, das ich vermeintlich muss oder soll, das von außen an mich herangetragen wurde, vielleicht auch schon internalisiert ist, aber gar nicht meinem wirklichen Wollen und meinem Inneren, meinem authentischen Wesen entspricht. Zweitens kann ich Schlechtes oder von mir auch ohne moralischen Maßstab von außen als schlecht erkannt oder beurteiltes, ohne mich selbst dafür zu verurteilen, erst einmal anerkennen als Teil von mir, der in mir liegt, aus mir kommt, mit dem ich umgehen muss, den ich dafür aber eben zulassen und anerkennen muss, um ihn verarbeiten zu können, zu integrieren, damit umzugehen, vielleicht zu verändern oder etwas Gutes daraus zu machen. Wenn ich hingegen ohne diese Ehrlichkeit in die Selbstbetrachtung gehe und in der Regel sogar unbewusst den Maßstab anlege, was richtig und falsch und gut und böse wäre und mich dann dafür verurteile, verbaue ich mir den Weg, das überhaupt anzuerkennen, weil ich ja schon Angst habe, das zu sehen oder dann als das und das anzuerkennen und mir einzugestehen. Oder ich fühle mich dann schlecht, wenn ich es anerkenne und komme damit auch nicht weiter. Es geht also nicht darum, irgendetwas schön zu reden, was wir eigentlich schlecht finden, sondern zuzulassen, was dahinter liegt. Und meiner Erfahrung nach, das findet sich auch in der Weltliteratur, zum Beispiel bei Dostojewski wieder, finden wir nicht hinter der Maske der Zivilisation die eigentliche Natur und die grausame Fratze unseres Wesens, sondern vielmehr hinter der Grausamkeit oder auch unseren Schattenseiten und Lastern die Menschlichkeit, die uns sowohl mit uns selbst versöhnen lässt, als auch miteinander. Und das ist wiederum sowohl für die persönliche Befreiung und im weiteren Selbstbestimmung, als auch für das große Miteinander und letztendlich den Weltfrieden meines Erachtens der erste und ein ganz wichtiger, aber leider wenig diskutierter und umgesetzter Schritt.
Okay, das war jetzt alles schon sehr abstrakt, war interessant. Doch ich stelle mir natürlich die Frage, was habe ich denn davon? Was bedeutet das für mich persönlich?
Als erstes einmal kommt das Selbstverständnis, das damit einhergeht. Je ehrlicher du mit dir bist, desto besser verstehst du, wer du bist und was in dir vor sich geht. Und das ist erst einmal spannend, vor allem aber ermöglicht das Punkt 2, die Selbstbestimmung. Sprich, du entscheidest bewusst, statt dass für dich unbewusst entschieden wird und du gar nicht weißt, wie dir geschieht, warum du Muster wiederholst und immer wieder in denselben Beziehungen oder Umständen landest oder scheiterst oder nicht weiterkommst oder leidest und warum es dir so geht, wie es dir geht. wieso du worauf wie reagierst und so weiter und so fort. Je mehr von dem, was in dir ist, du dir bewusst machst, desto selbstbestimmter kannst du damit umgehen und entscheiden, was du in deinem Leben verändern möchtest, um glücklich zu werden oder frei, erfüllt, was auch immer dann in der Tiefe liegt, das du wirklich willst. Dritter Punkt wäre schon angedeutet Harmonie durch die Integration aller Teile in dir, statt dass du konfliktgetrieben durchs Leben gehst, was nur Leid mit sich bringt. Das heißt, die Integration des Schatten oder der Schatten, je nach Schule, die ja auch nur dunkel sind, weil sie im Unbewussten liegen, aber als Schatten erst einmal nichts Schlechtes oder Böses an sich haben und auch die Schattenseiten jetzt nicht per se etwas Schlechtes sind oder verwerflich oder unmoralisch oder irgendetwas, wovor man sich fürchten müsste, dem ehrlich in den Spiegel zu schauen, sondern erst wenn wir sehen, was, wie gesagt, nicht an Grausamen, sondern am Menschlichen noch dahinter liegt, können wir dem nachgehen und es kann sich auf eine Weise entfalten, die für uns und alle Menschen gut ist. Vierter Punkt, da kommen wir, ich denke, in der vierten Episode nochmal zu, ist die Ehrlichkeit, die wir anderen gegenüber aufbringen können, wenn wir erst wirklich ehrlich mit uns selbst sind. Denn selbst mit den besten Absichten können wir nicht wirklich anderen gegenüber ehrlich sein, wenn wir mit uns selbst nicht ehrlich sind, weil wir ja gar nicht wissen, was in uns vor sich geht, das wir eigentlich mitteilen sollten. Ein fünfter Punkt wäre der Ausschluss der Gefahr, unsere guten und besten Absichten durch unbewusst Gelassenes untergraben zu lassen. Indem wir zum Beispiel etwas positiv in der Welt verändern wollen, uns aber in der Wahl der Mittel verirren, weil wir gar nicht wirklich verstehen, worum es uns eigentlich geht und was die rechten Mittel zur Erreichung dieses Ziels wären. Sodass wir dann zum Beispiel anderen mit Verurteilung oder Hass entgegentreten, statt die Verständigung zu suchen, um sie auf die richtige Seite zu ziehen. Ein persönlicheres Beispiel dafür wären selbsterfüllende Prophezeiungen in Beziehungen. Wenn wir zum Beispiel aus der Angst verlassen zu werden, entsprechend handeln, weil wir in unserem unbewussten, unsicheren Bindungsmuster davon ausgehen, dass die Welt so ist, wie wir sie sehen und dass die Beziehung so funktioniert, wie wir sie interpretieren, sodass wir danach handeln, als wäre es so, wofür wir letztendlich aber sorgen, dass das tatsächlich Realität wird, weil die andere Person, selbst wenn sie ein sicherer Bindungstyp ist und uns genau die Erlösung dieses Musters bieten könnte, indem wir uns nämlich wirklich fallen lassen können und vertrauen, weil die andere Person bleibt und ein Streit nicht die ganze Beziehung in Frage stellt, sondern bloß vertieft und man etwas klärt. Das kann durchaus passieren und das ist mir sogar schon passiert vor geraumer Zeit, was ich erst im Nachhinein nach dem Scheitern dieser Beziehung einsehen durfte und mir die Augen geöffnet hat für genau solche Dynamiken und wie verheerend es sein kann, wenn man so unbewusst getrieben nicht nur handelt, fühlt und denkt, sondern überhaupt schon interpretiert und die Welt sieht, also bis zur Ebene der Wahrnehmung reicht der Einfluss unserer Prägung und Verzerrung. Und je weniger wir uns dessen bewusst sind, desto fremdbestimmter gewissermaßen, auch wenn es aus uns kommt, aber fremdbestimmt im Gegensatz zu nach unserem freien, bewussten, wirklichen Wollen leben wir und schaffen dann letztendlich auch die Welt um uns herum.
Okay, du hast jetzt davor gesprochen, ehrlich mit uns selbst zu sein und ehrlich mit anderen zu sein. Doch es ist ja nicht nur sehr schwierig, ehrlich zu sein. Manchmal wissen wir ja gar nicht, ob wir ehrlich sind.
Da hast du einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Meines Erachtens ist Ehrlichkeit weniger ein Zustand, denn ein Prozess. Ich bin vor einiger Zeit mal auf ein sehr schönes Zitat von Friedrich Nietzsche gestoßen, das ich jetzt hier zitieren werde. Wie finden wir uns selbst wieder? Wie kann sich der Mensch kennen? Er ist eine dunkle und verhüllte Sache. Und wenn der Hase 7 Häute hat, so kann der Mensch sich 7 mal 70 abziehen und wird noch nicht sagen können, das bist du nun wirklich. Das ist nicht mehr Schale. Zitat Ende. Aus den unzeitgemäßen Betrachtungen. Das finde ich nicht nur sehr schön verbildlicht, sondern trifft auch sehr gut, wie ehrlich gesagt unendlich aus epistemischer Sicht, sprich erkenntnistheoretisch oder in anderen Worten, dass wir praktisch unendlich in die Tiefe gehen können, wenn wir versuchen, unseren eigenen Geist oder unsere Psyche oder Seele oder wie auch immer wir das nennen wollen, erforschen. Insofern kann man natürlich immer weiter fragen, was liegt noch dahinter und wo kommt das her? Und es gibt verschiedene wissenschaftliche Perspektiven von außen, die Teile davon mehr oder weniger abschließend erklären können. Manches ist evolutionär an uns angelegt, anderes über die persönliche Familiengeschichte. Weiteres wurde geprägt, anderes haben wir gelernt oder uns sogar extra antrainiert. Aber das finde ich alles gar nicht problematisch. Das wiederum hängt auch mit meinem Verständnis von praktischer Philosophie zusammen, die weniger theoretisch befriedigende Konzepte sucht, sondern mehr ein praktisches Handwerkszeug, mit dem wir eben psychologisch und in der Welt arbeiten können. Und dazu gehört dann, dass, wenn auch theoretisch oder wissenschaftlich unbefriedigende Eingeständnis, dass es auf viele Fragen keine abschließenden Antworten gibt, beziehungsweise wir uns manchmal mit unscharfen Begriffen oder auch schwammigen Definitionen zufrieden geben müssen, die aber praktisch einen geringen oder teils gar keinen Nachteil wirklich mit sich bringen. So ist das meines Erachtens auch mit dem Konzept des Wirklichwollens, mit dem ich persönlich und in meiner Coaching-Praxis viel und gerne arbeite, wo sich auch nicht klar abgrenzen lässt, was ist das Wirklichwollen und wann will ich wirklich, sondern das Mittel ist ein Werkzeug, nämlich mich überhaupt zu fragen, will ich das hier gerade wirklich? Und da geht es weniger darum, das wirkliche Wollen zu finden, was eben dann doch noch tiefer gehen könnte und noch weiter hinterfragt werden dürfte, sondern vor allem das ganze uneigentliche Wollen auszusortieren. Ein weiterer Punkt ist die Einsicht in unsere Psyche als dynamisch, wie überhaupt die ganze Welt in und um uns herum befinden wir uns im stetigen Wandel. Ehrlichkeit als Prozess oder auch Einstellung will nicht unbedingt Wissen und das Wissen festmachen an einer Größe, die unveränderlich Bestand hat, die sich berufen lässt, sondern immer weiter fragen. Das kann immer tiefer sein oder auch einfach immer wieder neu, weil ein weiteres schönes Zitat, das ich schon verschieden verwiesen gefunden habe, deshalb sage ich gar nicht erst dazu, von wem das sein könnte, weil ich es nicht weiß und nicht weiß, ob jemand das weiß. Und zwar, man tritt nie in denselben Fluss zweimal, denn der Fluss ist nicht mehr derselbe und wir selbst sind es auch nicht. Nichtsdestotrotz kann ich nur empfehlen, sich auf diesen Weg zu machen, der Selbsterkenntnis, mit allem Mut zur Ehrlichkeit, denn es ist doch immer besser zu wissen und die Enttäuschung auszuhalten, als im Dunkeln zu wandeln.
Aber ist es nicht manchmal besser, unwissend und glücklich zu sein, als quasi wissend dem, den Schatten, hast du es, glaube ich, genannt, die irgendwie in uns sind, irgendwie entgegenzustehen?
Schöne Frage, über die ich auch schon nachgedacht habe. Im Englischen sagt man, Ignorance is bliss oder Unwissenheit sei ein Segen. Wir finden in der Bibel, selig sind die, die da geistig arm sind, bei Matthäus. Oder einfacher übersetzt, selig sind die Dummen. Und da scheint doch etwas dran zu sein. Hier muss meines Erachtens allerdings unterschieden werden zwischen Wissen um die Welt und Wissen um uns oder eben Unwissen. Allgemein bin ich der Meinung und zu der Erkenntnis gelangt, dass Ehrlichkeit wichtiger als Intellekt ist. Ganz ohne Intelligenz wird es wohl schwierig, in der Welt zurechtzufinden, doch hohe Intelligenz gepaart mit Unbewusstheit und Unehrlichkeit endet, wenn wir in die Geschichte schauen, katastrophal. Wie unser Intellekt angestrengt wurde, nicht nur um die größten Grausamkeiten auf die raffiniertesten Weisen zu ermöglichen, sondern, das hatten wir ja auch schon angerissen, zu rechtfertigen. Dann wird ein großartiges Werkzeug wie unser Verstand in den Dienst der dunkelsten Seiten gestellt, und in Unbewusstheit unser aller Ende bereitet oder zumindest großes Leid geschaffen. Zurück noch einmal zur Unterscheidung von Wissen um die Welt und Wissen um uns selbst. Ein Beispiel zur Welt. Wenn es relevant ist, möchte ich zumindest immer lieber wissen, was der Fall ist, als unwissend zu bleiben oder unehrlich, weil ich es eigentlich wissen könnte, aber mich der Wahrheit verstelle. Die Alternative wäre jetzt im einfachen Beispiel in die Schlucht zu fallen oder gegen die Wand zu rennen, weil ich mich weigere anzuerkennen, dass die Schlucht da ist oder die Wand vor mir liegt. Wenn Dinge wiederum außerhalb meiner Macht liegen, und zwar komplett nicht so etwas wie das System oder der gesamtgesellschaftliche Wandel, wo ich vielleicht nur ein kleines Rädchen bin, da bin ich ganz dafür, trotzdem alles in unserer Macht Stehende zu tun und daran zu glauben, dass es einen Unterschied macht. Aber jetzt mal jenseits alles Transhumanistischen, wenn wir davon ausgehen, dass wir endliche Wesen sind und irgendwann sterben müssen und nicht wissen, was nach dem Tod mit uns geschieht, dann sehe ich persönlich kein Problem damit, daran zu glauben, dass es auf eine Weise weitergeht, die uns das bewusste Leben hier auf Erden besser leben lässt. Das kann natürlich auch wieder rückwirken und dann doch zum Problem werden, wenn wir meinen, wir müssten so und so leben, um zum Beispiel in den Himmel zu kommen. Was ja, wenn wir in die Geschichte schauen, auch persönlich wie gesellschaftlich zu verheerenden Konsequenzen führen kann. Aber im Sinne meiner persönlichen Beschäftigung mit dem praktischen Glauben wäre das tatsächlich eine Ausnahme, wo ich dir zugestehen würde, dass Unwissenheit, korrigiere mich, vielleicht ist das hier gar kein Fall von Unehrlichkeit und Unwissenheit sowieso nicht, weil wir es ja gerade nicht wissen und in dem Wissen, dass wir es nicht wissen können, auch gar nicht unehrlich sein müssen, um einfach zu glauben. In der Agnostik, in der Einsicht des Nicht-Wissen-Könnens liegt meines Erachtens der Spielraum dafür, zu glauben, was immer wir wollen. Von daher ist vielleicht selbst das kein Einwand. Jetzt aber noch einmal zu dem für uns spannenderen Thema der Ehrlichkeit mit uns selbst und dem Wissen um uns selbst. Dazu ist mir der Film Shutter Island von Martin Scorsese eingefallen. Wer den Film noch nicht gesehen hat und spoilerfrei irgendwann noch einmal sehen möchte, sollte die nächsten 5 Minuten überspringen, denn ich werde auf das Ende des Films eingehen. Kurz in Erinnerung gerufen bzw. nacherzählt, im Film reist ein Detektiv auf eine Insel mit einer Irrenanstalt, um ein Verbrechen aufzuklären. Am Ende des Films erfahren wir in einem Plot-Twist, dass der Detektiv selbst Patient in der Anstalt auf der Insel ist und ein grausames Verbrechen begangen hat. Um damit leben zu können, hatte er es allerdings geschafft, nicht nur die Tat, sondern seine gesamte bisherige Identität zu verdrängen und durch eine neue zu ersetzen, nämlich die des Detektiven. Und die ganze Handlung des Films bis dahin ist der Versuch der Leitung der Anstalt, ihn das einmal durchleben zu lassen, um wieder zu erkennen, wer er ist. Der Film endet mit der schönen Frage, Living as a Monster or Dying as a Good Man? Also der Frage des Protagonisten an sich selbst, wo er für einen kurzen Moment beide Wege vor sich sieht und der Realität ins Auge, ob er als ein Monster weiterleben möchte, in der Ehrlichkeit zu sein, wer er wirklich ist und getan zu haben, was er getan hat, oder für die Leitung weiter die Rolle des Detektiven zu spielen, was zur Folge hätte, dass sie ihn umbringt. Wenn ich mich recht erinnere, entscheidet er sich für Zweiteres. Jetzt ist die Frage, ob das einen Einwand für meine Ehrlichkeitsmission darstellt. Dazu muss man sagen, das ist ja ein Sonderfall. Und zwar verstehe ich hier seine Entscheidung gut, weil es keine Möglichkeit auf Heilung zu geben scheint. Ihm ist klar, dass er wirklich damit nicht leben könnte. Von daher stellen beide Optionen kein weiteres Leben in Aussicht, zumindest kein gutes. Zurück zum Normalfall. Hier würde ich wieder und nach wie vor empfehlen, anzuerkennen, was in uns ist, zu akzeptieren, wer wir sind und auch was wir getan haben, diese Schatten zu integrieren, um frei, harmonisch und selbstbestimmt leben zu können und aus unserem weiteren Leben das zu machen, was möglich ist, was nicht gegen uns selbst, sondern nur mit uns und im Wissen um alles in uns gelingt.
Du hast jetzt sehr schön erklärt, was es heißt, ehrlich zu sein mit uns selbst und mit anderen, Und warum wir ehrlich sein sollten, um ein gutes Leben zu führen. Doch Ehrlichkeit ist ja nicht das einzige Thema und vielleicht nicht mal das Hauptthema von diesem Podcast hier. Also, wie hängt das jetzt zusammen mit dem, was du sonst erzählen willst?
Also erst einmal bleibt natürlich jetzt von dieser ersten Folge an noch sehr offen, wie sich das alles weiterentwickelt. Und ähnlich wie unsere dynamische Psyche darf das auch dem Lauf der Zeit überlassen bleiben. Mein Ansinn von Mut zur Ehrlichkeit ist auf jeden Fall, einen ehrlichen Rahmen zu schaffen und über die Zeit hinweg aufrechtzuerhalten und zu bieten für Themen und Menschen, die dann in den Folgen vorkommen. Aber nicht jedes Mal das Thema Ehrlichkeit selbst zu behandeln, sondern Themen ehrlich zu behandeln. Wie eingangs schon erwähnt, werden wir beide zusammen diese ersten 4 Folgen damit verbringen, das Thema Ehrlichkeit ehrlich zu besprechen. Und ab da wird es vielleicht immer mal wieder auftauchen, aber vor allem den Rahmen bilden. In Folge 2 werden wir uns dem Thema Selbstehrlichkeit noch einmal hinsichtlich Rationalisierung und Willensfreiheit annehmen. In der 3. Folge dann die philosophische bzw. moralische Ehrlichkeit noch einmal genauer untersuchen und in der 4. Folge dieser ersten Woche die Frage nach Ehrlichkeit im Umgang mit anderen Menschen, also in der Kommunikation, anschauen. Danach geht es planmäßig im Ein-Wochentakt weiter zu den verschiedensten Themen, dann auch bald mit Gästen, die jeweils ein Thema mitbringen, das wir dann ehrlich besprechen. Irgendwann hoffentlich auch nochmal ein Gast mit dem Thema Ehrlichkeit im Körper, weil wir jetzt sehr vergeistigt darüber gesprochen haben, wo auch meine Expertise liegt und was meines Erachtens auch der Schlüssel zur Befreiung ist. Nicht zuletzt, um sich auf Themen wie Meditation, Spiritualität, Körper- und Gefühlsarbeit einzulassen. Da wir hier im Podcast miteinander sprechen, werden wir erst einmal auf dieser Ebene bleiben, aber dazu kommen wir bestimmt irgendwann nochmal mit der nötigen Expertise auf der Couch. Da diese Podcast-Gespräche in der Öffentlichkeit stattfinden, insofern sie übers Internet allen Menschen zugänglich sind, wird eine Form von Ehrlichkeit, die ich gerade in meinen Coachings sehr schätze, nämlich in einem Vertrauensverhältnis mit Schweigepflicht über alles reden zu können, über das wir sonst eigentlich mit keinem Menschen reden möchten. Ob jetzt in einem professionellen Verhältnis, wo der Reiz gerade darin liegt, dass man keine soziale Beziehung zueinander pflegt, in der das unangenehm wäre, bestimmte Dinge zu teilen. Oder auch in guten Freundschaften, wo das Vertrauensverhältnis ausreichend gegeben ist. Dieser Safe Space for Dangerous Ideas, wie man gerne sagt, ist hier leider nur bedingt gegeben. In der Praxis der Selbstehrlichkeit finden wir den natürlich im größten Umfang mit uns selbst. Eine Sache, die ich zum Beispiel sehr genieße, vor mir selbst alles zulassen zu können und über alles nachdenken zu dürfen, Gedanken zu fassen, ohne sie schon akzeptieren zu müssen, um das volle Spektrum des Denkbaren und Fühlbaren auszuschöpfen. Öffentlich ist das Problem, dass bestimmte Dinge einfach privat bleiben sollen, andere falsch verstanden werden können oder sogar extra aus dem Kontext gerissen und missbraucht werden, um zu diskreditieren. Was ja leider heutzutage, auch wenn das hier eher um Verständigung als Polarisierung gehen soll, allzu oft geschieht im Kulturkampf um verschiedene Themen und zwischen den verschiedensten Seiten. Deshalb werde ich persönlich ebenso wie mit meinen Gästen mich da langsam rantasten und schauen, wie viel Ehrlichkeit von uns persönlich oder von unseren Meinungen zu bestimmten Themen möglich ist. Mein Privatleben werde ich deshalb vorerst weitestgehend raushalten und ebenso alles Tagespolitische, weil das einfach zu viel Zündstoff bietet, gerade dem Projekt der Ehrlichkeit und Verständigung einen Strich durch die Rechnung zu machen, weil auf einmal missverstanden wird und verurteilt. Zuletzt noch einmal zur Struktur. Ich habe mir vorgenommen, jede Folge mit einem Practical Tool zu beenden, beziehungsweise mit der Einladung, was sich praktisch damit anfangen lässt, was wir heute besprochen haben. Für diese Folge frage dich doch mal im Alltag, ob du tust, was du wirklich willst oder nicht und wie weit du da in die Tiefe kommst. Wenn du ein Thema vorschlagen möchtest, das ehrlich besprochen werden soll oder gerne selbst als Gast auftreten würdest, um etwas einzubringen, schreibe mir gerne über das Kontaktformular auf meiner Website, das ist unten verlinkt, oder als DM bei Instagram, ebenfalls in den Shownotes. Und damit bedanke ich mich bei Anton für die Unterstützung und die guten Fragen in dieser ersten Folge und freue mich auf die nächsten drei. Tschüss und einen schönen Tag noch.
Tschüss.